Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Herzlich willkommen zu Folge 30, die 30. Folge von Podcast Berufsjugendlich. Eine Sonderfolge, denn heute ist Montag, der erste Tag nach der Bundestagswahl 2025. Deutschland hat gewählt und wir nehmen heute um ungefähr 13.30 Uhr auf. Das ist deswegen wichtig, damit ihr das, was wir sagen, auch ein bisschen einordnen könnt, auf welchem Stand wir sind. Wir, das sind natürlich wie immer
Anna?
und Jendrik, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ihr wart bestimmt gestern auch ganz gespannt, was denn um 18 Uhr passiert. Und Anna, deswegen die Einstiegsfrage: Wo warst du denn gestern um 18 Uhr und hast die Prognose mitbekommen?
Ja, Fun Fact, bei mir war nicht 18 Uhr, sondern 14 Uhr. Und ich saß und sitze auch immer noch in San Pedro de Atacama. Das ist ein kleines Dorf im Norden von Chile, mitten in der Wüste, aber trotzdem auf über 2600 Metern. Hier ist ganz gutes Wetter, würde ich mal sagen. Also es ist unfassbar heiß. Ich saß also bei 31 Grad hier vor dem Haus mit tatsächlich einer Katze auf dem Schoß, wie ich mir das so vorgestellt hatte, und einem Bier in der anderen Hand und habe auf mein Handy geguckt und dachte, ja, ist vielleicht gerade gar nicht schlecht, an einem Ort zu sein, wo es so hell ist, weil die Ergebnisse waren, da werden wir jetzt ja gleich drüber sprechen, irgendwie erwartbar, aber es hittet dann doch noch mal anders, wenn wirklich die ersten Hochrechnungen kommen.
Ja, ich hatte keine Katze auf dem Schoß, sondern so ein Gericht vom Griechen. Es riecht hier immer noch nach Zwiebeln und Tzatziki in diesem Raum, wo ich hier gerade aufnehme. Aber es hat es so ein bisschen erträglicher gemacht. Ich war wirklich richtig nervös. Ich habe mir Wecker gestellt, 17:55, ARD anmachen. Und dann kam das und ich feiere einfach Jörg Schönborn. Ich mag den einfach irgendwie. Der macht das mit so einer Ruhe, geht er dann zu seinem Board und tippt das da so ein. Und dann kamen da so die ersten Prognosen und ich dachte, ja, irgendwie erwartbar, aber so ein AfD-Wert hat mich dann doch auch nochmal irgendwie geschockt, als dann die Linke mit so einem hohen Wert kam. Dann ging es wieder so ein bisschen, also irgendwie war das so eine Achterbahnfahrt von der SPD bis dann zu den sonstigen. Das war ziemlich spannend und dann irgendwie auch die ersten Diskussionen schon wieder bei Social Media, die ersten etwas kontroversen Sachen, wie man das denn jetzt beurteilt. Es war spannend, aber es ist halt so ein typischer Wahlabend, würde ich sagen, mit ganz unterschiedlichen Emotionen. Wir haben uns gedacht, wir machen eine Sonderfolge, denn wir können jetzt nicht einfach am Tag danach das alles so stehen lassen, sondern als jugendpolitischer Podcast möchten wir ein bisschen was dazu sagen. Und die Ausgangslage ist ja Stand jetzt, dass wir einmal uns anschauen, wie sind denn eigentlich die Ergebnisse und sehen da bei der CDU, CSU 28,5%, die AfD mit 20,8%, die SPD 16,4%, Bündnis 90 Die Grünen steht bei 11,6%. Die Linke 8,8%, die FDP mit 4,3% und damit nicht im Bundestag. Beim BSW, Bündnis Sahra Wagenknecht, ist es noch knapp, könnte es knapp werden. 4,97% war auch schon mal 9,8%. Also da werden wir auf das amtliche Endergebnis warten müssen. Was aber gut ist, unabhängig von all den Wahlergebnissen, ist die Wahlbeteiligung, die bei 82,5% liegt. Und das ist der höchste Wert seit der Wiedervereinigung. Also als der Wert auch eingeblendet wurde, war er am Anfang sogar 84, glaube ich mal. Da ging mein Herz wirklich auf. Da habe ich gedacht, boah, geil, das ist schon mal der erste große Erfolg, den wir bei dieser Wahl haben. Es sind viele Menschen losgegangen. Jetzt, wenn man das aber mal genauer durchdenkt, es sind ja nicht 82,5% der gesamten Bevölkerung in Deutschland, denn so viele sind ja gar nicht wahlberechtigt. Können ungefähr davon ausgehen, dass so 60 Millionen Menschen in Deutschland wahlberechtigt sind. Und Arne Semsrott hat da mal gerechnet und kommt auf den Wert, dass nur 51% der Bevölkerung in Deutschland ihre Stimme abgegeben haben. Ich habe das auch mal durchgerechnet. Ich komme da irgendwie auf 61, wenn man davon ausgeht, dass 60 Millionen Menschen wahlberechtigt sind in Deutschland und davon 82,5 gewählt haben. Egal, fest steht auf jeden Fall, dass viel mehr Menschen in Deutschland wohnen, auch schon lange wohnen und hier arbeiten, aber aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel weil sie keinen deutschen Pass haben, nicht wählen dürfen. Es gibt Minderjährige natürlich, die nicht wählen dürfen und so weiter. Also da kann man sich schon auch mal fragen, bildet das, was wir jetzt als Ergebnis haben, wirklich die deutsche Bevölkerung und deren Meinung ab? Und wie ist das eigentlich mit der Legitimation vom Bundestag, wo ja die CDU auch schon als erstes gesagt hat, eine Riesenlegitimation mit 82,5%? Dieses Gedankenspiel dürfen wir uns, glaube ich, zwischendurch mal trauen.
Genau, und ich finde da zwei Punkte besonders spannend. Es gibt mehr Menschen in Deutschland ohne deutschen Pass als Menschen, die die AfD gewählt haben. Und Punkt zwei, es gibt etwa so viele minderjährige Menschen wie Menschen, die die CDU gewählt haben. Jetzt ist es so, wir reden ja immer über Wahlalter 16. Ich komme aus einem Verband, der Wahlalter ab Geburt fordert. Es geht jetzt nicht um diese Petitessen an der Stelle, sondern mir geht es beim Vergleich dieser beiden Zahlen oder wenn wir uns diese beiden Zahlen anschauen, um einen ganz wichtigen Punkt. Jugendpolitik muss auch immer Migrationspolitik sein. Denn wenn jetzt schon, wir erinnern uns an die Folge über das Buch von Sebastian Kurtenbach und Aladin El-Bafalani, wenn jetzt schon 41% der GrundschülerInnen eine Migrationsgeschichte haben, dann müssen wir dafür sorgen, dass sie mit 16 oder 18 auch wählen gehen dürfen. Also wir können es uns eigentlich nicht nur demografisch nicht, sondern auch demokratisch nicht erlauben, dass von jenen 41% diejenigen, die gar keine Chance oder keine Aussicht darauf haben, eines Tages eine deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen, dass wir die überhaupt nicht sozusagen mitnehmen und mitdenken. Und wir können es uns gar nicht leisten, nicht auch jugendpolitisch immer wieder zu fordern, dass es möglich sein muss, einfachen Zugang, hallo CDU, I'm so sorry, dass es möglich sein muss, einfachen Zugang zur deutschen Staatsbürgerschaft zu bekommen. Also ich glaube, da werden wir noch viele jugendpolitische Besprechungen, Absprachen und Forderungen aufstellen müssen, weil ohne das wird es demokratisch und demografisch nicht funktionieren.
Wenn wir in die sozialen Medien schauen, da sind ja auch schon die ersten Reaktionen eingetrudelt, die aber, glaube ich, eher so spontane Stimmung, spontane Reaktionen sind, so in Richtung FDP und BSW. Goodbye, habe ich viel gelesen in dem persönlichen, im persönlichen Umfeld, in der Instagram- und WhatsApp-Status-Bubble, die es ja auch gibt. Auch viel so, wir müssen weitermachen, wir bleiben dabei, wir sind vielfältig und so weiter. Wir lassen uns nicht irritieren von 20% AfD und so weiter. Also, ich nehme schon wahr, dass es bei vielen Menschen auch auf eine große Besorgnis trifft, das aktuelle Wahlergebnis. Und es nicht so ist, okay, wir haben uns jetzt ganz viel angestrengt, wir haben es jetzt geschafft, sondern ey, wir müssen hier gerade jetzt noch weitermachen. Und wenn wir dann auf den Osten schauen, Anna, als Überleitung, da ist es ja auch sehr dramatisch.
Ich muss noch mal zurückleiten, Jendrik, weil ich mich da natürlich auch, wir haben auch häufig über Social Media gesprochen. Ich musste mich gestern auch immer wieder selber darauf überprüfen, habe ich jetzt gerade einen hotten Take zu den Wahlen, den ich unbedingt jetzt auf Instagram mit allen teilen muss. Weil mir schon, also ich habe schon gesehen, dass wirklich ab 18:02 Uhr die Leute irgendwie so hotte Takes rausgehauen haben. Und das ist alles richtig. Na, wir müssen zusammenhalten, wir müssen dranbleiben, man darf traurig sein, man muss sich engagieren und so, alles klar. Aber ich habe mir das schon auch, also ich habe mir das genauer für mich auch angeguckt als sogenannte Content Creator. Was ist denn jetzt gerade meine Aufgabe? Ist meine Aufgabe, da jetzt irgendwie was Heißes irgendwie rauszublasen und dafür irgendwie Klicks zu bekommen, weil Leute gerade das Bedürfnis haben, sich auch digital zu vergemeinschaften? Also ich würde weiterhin gerne kommunale Jugendpolitik vor Ort in den Dörfern, Kreisen, Kommunen, Städten machen. Und ich muss auch ehrlich gesagt immer mal wieder erst nachdenken. Also ich merke das und deshalb auch liebe Grüße an alle Jugendverbände, Jugendringe, Organisationen, die sich, wie ich finde, echt ein Bein ausgerissen haben in den vergangenen Wochen auf Instagram vor allen Dingen, die tolle Kampagnen gemacht haben, tolle Inhalte, tolle Call to Actions, was das Thema Wählen angeht, wie du gerade gesagt hast, hat sich auch irgendwie ausgezahlt. Aber wir müssen jetzt nicht in dieser Atemlosigkeit bleiben. Das ist vielleicht auch das Gute jetzt an den Koalitionsverhandlungen. Wir können gar nicht so viel machen. Also, es gibt ja auch einen Grund, warum ich jetzt im Urlaub bin, weil ich glaube, dass es jetzt gerade gar nicht so viel Interventionsmöglichkeiten gibt und wichtig ist, jetzt im Kontakt mit Menschen, mit lieben Menschen, Kontakt mit Peers, in Kontakt mit den jungen Menschen, mit denen man im Jugendzentrum zu tun hat, mit denen wirklich das aufzuarbeiten. Wir können uns gerade erlauben, Instagram so ein bisschen runterzufahren, glaube ich, weil jetzt werden erstmal Gespräche geführt, in die wir gar nicht so reingucken können. Und noch
Anna.
zum Thema, oh, Entschuldigung. Bitte.
Nee, nee, ich habe gerade noch mal, ich hänge noch bei der Rolle, die wir da auch haben. Ich glaube, es geht dann gar nicht so viel um den Hot Take, sondern in der eigenen Bubble, wo vielleicht auch viele Menschen die Jugendpolitik nicht so folgen, auch zu zeigen, es gibt eine jugendpolitische Perspektive und junge Menschen haben auch einen Blick auf diese Wahl. Das habe ich noch mal bei mir so gedacht. Ja, genau. Aber weiter zu dir.
Ja, also wenn ihr euch wundert, wenn wir uns so ein bisschen die Bälle zuspielen, ich habe jetzt zwar super Internet, aber es ist einfach nicht so leicht gerade, wir nehmen über Zoom auf, sich da so mit mehreren Geräten in die Augen zu schauen. Wir machen das jetzt hier gerade einfach sehr transparent, weil uns ist es wichtig, euch gute Inhalte zu liefern. Da muss das Internet in der Atacama-Wüste einfach mitspielen. Genau, zum Osten. Also du hast es vorhin auch gesagt, 20% für die AfD. Im bundesweiten Durchschnitt. Das hittet hart. Also, auch wenn es irgendwie klar war, dass die AfD unfassbar an Stimmen gewinnen wird, bleibt ja auch bei Menschen wie uns die Hoffnung, dass es dann doch nicht so kommt. Jetzt ist es so gekommen. Und jetzt muss man sich das natürlich auch noch mal genauer ansehen und an der Stelle auch auf den Unterschied jetzt rein nominell zwischen den Wahlergebnissen der AfD im Osten und im Westen gucken. Also wenn wir jetzt auf Länderebene schauen. Und da ist es natürlich krass erschreckend, dass die AfD halt im Osten bis auf Berlin stärkste Kraft geworden ist, mit teilweise, glaube ich, 47%. Und demokratische Parteien wirklich um die wenigen übrigen Prozent sozusagen ringen, das finde ich total krass. Und das hat Auswirkungen auf die Jugendarbeit und auf Jugendpolitik in einem Maße, das können wir uns noch gar nicht so richtig vorstellen, glaube ich. Also klar, Jugendpolitik wird auch viel von Landesebene gemacht, wird auch viel auf kommunaler Ebene gemacht. Aber es ist ja auch so, dass auf Bundesebene Organisationen wie der Deutsche Bundesjugendring, wie Bundesarbeitsgemeinschaften, wie die AGJ, die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, die machen ja Kinder- und Jugendpolitik für ganz Deutschland. Aber man muss sich wirklich fragen, nach wie vor und immer wieder fragen, das ist ja irgendwie das Absurde, haben wir genug im Blick, wie das in ostdeutschen Bundesländern läuft? Also ich spitze es mal zu, braucht es dort Ostbeauftragte? Müssen wir uns überlegen, ob in Vorständen von bundesweit tätigen jugendpolitischen Akteuren, ob da genügend ostdeutsche Stimmen zu Wort kommen? Und können wir so weitermachen, zum Beispiel auch in der Jugendverbandsarbeit, die ja sehr, sehr westdeutsch geprägt ist? Die zivilgesellschaftlichen Strukturen im Westen sind ganz anders. Ich erinnere an die Folge zu den Europawahlen, wo wir ja auch mehrere Leute aus Ostjugendringen zu Gast hatten, Björn Schreiber aus Brandenburg und Ina Bösefeld aus Mecklenburg-Vorpommern zusammen mit Max Holzer aus NRW. Also ich glaube, wir haben da immer noch nicht genügend gelernt und jetzt ist aber allerhöchste Eisenbahn. Ich mache mir große Sorgen auch um das Wohl junger, engagierter Menschen in Ostdeutschland, weil wir reden jetzt nicht von so Kleinigkeiten, so dass es halt irgendwie anstrengend ist oder Verzeihung, ich will damit das nicht kleinreden, aber dass es nur eine Geldfrage ist. Wir reden auch über tätliche Angriffe auf demokratisch engagierte Menschen. Und deshalb fand ich es ganz interessant, Thema Instagram. Jakob Springfeld, Aktivist, Autor und Podcaster aus Sachsen, hat was Spannendes gepostet. Er meint, die AfD hat die Wahl vor allen Dingen auch im Westen gewonnen und nennt da insbesondere Gelsenkirchen und Kaiserslautern. Und du, Jendrik, hast ja auch gesagt, dass in Teilen Essens die AfD stärkste Kraft geworden ist. Und Jakob sagt, es soll jetzt keine Gleichsetzung sein zwischen Westen und Osten, aber ich finde, er macht da total spannend darauf aufmerksam, dass die AfD schon lange übrigens kein reines Ostproblem mehr ist und aus dem Westen immer wieder so viel Unverständnis dem Osten gegenüber aufgebracht hat und so einen Exotenstatus zugewiesen wird. Ich sage es gerne immer wieder, wir haben Kommunalwahlen in NRW im Herbst. Also, liebe Freundinnen in NRW, wenn euch das jetzt immer noch kein Zeichen ist, nochmal auf die eigenen Strukturen zu gucken, dann weiß ich auch nicht so richtig. Also, das darf jetzt nicht wieder in Ostbashing enden. Ganz im Gegenteil, wir müssen uns unterhaken. Ohne das wird es nicht funktionieren.
Absolut. Und da hab ich auch sehr geschluckt heute Morgen, als dann aus in meiner Familien-WhatsApp-Gruppe die Wahlergebnisse meiner Heimatstadt kamen und in meinem Heimatviertel Viertel kann man es ja nennen, 25.000 Einwohner in der Stadt, hat auch die AfD 25% bekommen, dort, wo ich aufgewachsen bin. Und das ist schon krass, einfach das auch mitzubekommen, wie das auch in diese Richtung da geht. Wir blicken auf junge Menschen, denn wir sind ja ein jugendpolitischer Podcast. Wir haben das schon ganz oft angedeutet, eben in den Sachen, die wir gesagt haben. Und wenn man dann mal so schaut, 16- bis 24-Jährige, wir haben die denn dort eigentlich gewählt, dann sehen wir auch als erstes mit 25% die Linke, danach kommt die AfD. Das führt jetzt dazu, dass Medien das gerne nutzen und sagen, die Jugend wählt radikal. Ja, wir brauchen mehr politische Bildung. So, und ja, aber diese Töpfe, woraus politische Bildung auch finanziert wird, werden ja gerade oft gekürzt. Also das ist schon auch irgendwie eine Frechheit in dem Sinne.
Ja, also ich habe jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen, sorry, obwohl ich im Urlaub bin, natürlich auch immer wieder mitbekommen, wo gerade überall gekürzt wird. Und also das wirkt so paradox. Das wirkt so paradox an so vielen Stellen. Auch übrigens, weil da komme ich gleich zu meinem nächsten Punkt, weil häufig gesagt wird, ja, wir kürzen dort, beziehungsweise wir stellen dort Förderung in Frage, wo nur einseitig und dann meistens in so einem falschen Hufeisen, wo angeblich nur linke politische Bildung unterstützt werden würde. Also was ist denn linke politische Bildung an der Stelle, ne? Oder demokratische Bildung? Ich habe ja manchmal das Gefühl, man ist automatisch links, wenn man irgendwie soziale Gerechtigkeit für eine gute Sache hält. Aber deshalb ist es auch schwierig, ne, darüber nachzudenken oder es ist anstrengend, darüber nachzudenken, dass wie junge Menschen gewählt haben. Und ich frage mich, ob es wirklich so ist, dass junge Wählerinnen verstärkt Parteien am politischen Rand unterstützt haben. Zum einen glaube ich an diese Randfragen nicht mehr so ganz, ne? Also weil wir sehen ja auch, dass die CDU sich manchmal an einen bestimmten Rand bewegt. Die Linke ist eigentlich eine Partei, die, also es kam jetzt auch alles sehr plötzlich, dass die Linke so stark geworden ist, aber wie sehr am Rand steht sie wirklich, wenn man sich ihr Wahlprogramm angeguckt hat? In der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen entschieden sich 27% für die Linke und 21% für die AfD. Ist es gleichzusetzen? I don't think so. Also ich glaube nicht, die AfD möchte die Demokratie abschaffen, wie wir sie kennen, die Linke nicht. Also da jetzt zu sagen, ah, die wählen halt einfach extrem, das verkürzt den politischen Diskurs, den wir führen und wie junge Menschen das auch wahrnehmen.
In den Medien hört man oder liest man denn ja häufig jetzt auch, das ist eine wachsende Unzufriedenheit junger Menschen mit den etablierten, in Anführungszeichen, Parteien, dadurch, dass jetzt viel, viel links und rechts gewählt wurde. Aber das stimmt ja auch nur bedingt, weil wenn wir an die Linke denken, dann ist, kann man die ja schon auch als etablierte Partei bezeichnen. Man könnte ja auch einfach sagen, 80% haben noch demokratisch gewählt, was ich auch oft bei Social Media gelesen habe. Hey, wir sind 80% immer noch in der großen Mehrheit, die nicht die AfD gewählt haben. Was man aber schon sagen kann, denke ich, dass so Themen wie soziale Gerechtigkeit, mit denen die Linke ja viel auch Wahlkampf gemacht hat, dass Klimapolitik und Migration einfach im Fokus stehen, junger Menschen, und damit auch viele Stimmen in der Zielgruppe geholt wurden.
Ja, und dann kam halt dieser hotte Take von wegen, ja, die Linke hat nur so viel gewonnen, weil sie auf TikTok tanzen. Das halte ich aus mehreren Gründen für ein Gerücht. Also ich sehe sehr, sehr viel linken Content auf TikTok und auf Instagram. Das hängt auch sicher mit meinem Algorithmus zusammen. Das hat auch was damit zu tun, dass die Linke eine clevere Social-Media-Strategie fährt. Aber können wir mal über die Themen und Inhalte sprechen? Also Heidi Reichenegg lässt sich nicht von Themen wie Migration durch die Gegend schubsen, sondern sie setzt ganz bewusst als linke Politikerin Themen und Akzente, die in der Lebenswelt junger Menschen eine Rolle spielen. Miete, Wohnen, Ausbildung. Also es sind ganz viele Themen, wo junge Menschen sagen, ah ja, klar, das hat auch was mit mir zu tun und meiner Lebenswelt. Und huch, das passiert ja an einem Ort, an dem ich mich eh schon aufhalte. Und ohne immer cringy zu sein, das muss man ja auch sagen. Also ich finde, es ist völlig okay, mit Cringe Mountain zu spielen, mit dem Cringe-Berg. Aber der Linken ist es ja wirklich gut gelungen, eine gute Mischung hinzubekommen aus, wo spielen wir diese Inhalte aus, wie spielen wir sie aus und welche Inhalte sind denn für wen tatsächlich wichtig? Und es sind ja beileibe nicht nur junge Menschen, die die Linke gewählt haben. Wie wir sehen, in Berlin wurden jetzt, glaube ich, 4 Direktmandate geholt. Auch tatsächlich ein traditionell grüner Wahlkreis, nämlich Friedrichshain-Kreuzberg, Prenzlauer Berg-Ost. Wer sich vielleicht noch an Christian Ströbel erinnert, das ist jetzt auch ein grüner Wahlkreis. Also deshalb, ich finde das immer ein bisschen schwierig. Aber meine Perspektive ist, dass die Linke das sehr, sehr gut gemacht hat, Themen und Plattformen und authentische Personen miteinander zu verbinden und sich nicht davor zu scheuen, auch Cringe Mountain, ne, Gregor Gysi tanzt, das irgendwie zu tackeln. Das hat sie sehr authentisch gemacht an vielen Stellen. Deshalb, ich bin immer wieder erstaunt, dass mein ewiger Take, dass immer über die Jugend gesprochen wird, wir wissen alle und können es mantraartig wiederholen. Die eine Jugend gibt es nicht. Junge Menschen sind genauso vielfältig wie Erwachsene. Junge Menschen finden Themen wichtig. Aber klar, junge Menschen finden es auch wichtig, was Erwachsene wählen. Es ist nicht zu unterschätzen, wie hoch die, sagen wir mal, oder wie wichtig die Beziehungsebene ist. Also, wie wählen meine Friends, wie wählen meine Freundinnen, wie wählt meine Familie? Diese Absetzungsbewegung, ja, ich werde unter keinen Umständen so wählen wie meine Eltern, ich glaube, die gibt es nicht mehr so stark. Insofern finde ich, muss man sich das genauer anschauen und ich halte das für eine ganz große Chance für andere Parteien, sich mal zu überlegen, ob sie wirklich junge Menschen so ernst nehmen, wie die Linke junge Menschen ernst genommen hat. Ich glaube nämlich nicht.
Ihr merkt schon, wir können ja an dieser Stelle nur so ein paar Spots setzen und greifen uns auch so ein bisschen was raus. Und du hast es eben schon angedeutet, Anna, Stichwort Grüne, die haben drastisch verloren. Wir haben nochmal nachgeguckt, 2021 bei der letzten Bundestagswahl haben die noch 23% bei den 18- bis 24-Jährigen geholt. Jetzt sind es tatsächlich 12. Also es sind viel, viel weniger Prozentpunkte. Und das kann natürlich auch daran liegen, dass junge Menschen die Grünen eben als nicht radikal genug wahrnehmen, in Anführungszeichen radikal, und die Klimapolitik als nicht ausreichend. Dass das, was 2021 versprochen wurde, wo die Grünen ja viel auch für junge Menschen ganz aktiv war, genau wie die FDP, wurde ja auch viel von jungen Menschen gewählt, dass das einfach nicht eingelöst wurde.
Ja, und ich würde da gerne eine These dazu aufstellen. 2021 konnte man bei den Nachwahlbefragungen ganz gut nachvollziehen, dass eher junge Frauen die Grünen gewählt haben und junge Männer eher die FDP. Jetzt meine These, die jungen Frauen sind eher abgewandert zur Linken und die jungen Männer sind eher abgewandert zur AfD. Es geht da zum einen, ja, um so Themen wie Klima und Gerechtigkeit. Aber die AfD spielt ja nicht nur mit dem Thema Migration, sondern auch mit dem Thema Männlichkeit. Es geht ja immer wieder um die Frage, wie die AfD definiert, was ein richtiger Mann ist. Und dazu machen sie wahnsinnig viel Content, der, würde ich sagen, auch junge Männer anspricht, die massiv damit überfordert sind. Und ich sage jetzt auch mal so, das ist doof, aber das ist jetzt erstmal nichts, wofür ich mich entschuldigen muss. Die überfordert sind damit, wie die Welt jetzt so sich davon oder wie sich Teile der Gesellschaft auch davon verabschieden, dass Männer die Krone der Schöpfung sind und dass feministische Politik eine Rolle spielt und dass die Perspektive vieler Geschlechter wichtig ist. Und ich glaube, da hat die AfD mal wieder ganz schön gepunktet. Und das war aber was, was die FDP ja auch stark immer wieder in ihren Wahlkampf in den Mittelpunkt gestellt hat. Auch übrigens, weil sie in erster Linie Männer im Vordergrund hat stehen lassen, während die Grünen ja auch viel mit jungen Frauen 2021 geworben haben. Also ich glaube, da gibt es eine Abwanderung und man müsste sich hier nochmal genauer angucken, wie das mit dem binären Geschlechtersystem aussieht. Wohin sind junge Wählerinnen abgewandert und wo sind junge Wähler abgewandert? Also klar ist, die Herausforderung für die Jugendpolitik wird nach wie vor und auch in den kommenden 4 Jahren sein, die Bedürfnisse der jungen Generation in den Mittelpunkt zu rücken und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Also preaching to the converted, liebe Hörerinnen, das dürfte für euch jetzt nichts Neues sein. Aber es, also, ich glaube, wir werden darüber noch lange sprechen, wo eigentlich junge Perspektiven unterkommen, wo junge Themen unterkommen. Denn Achtung, es sind ja nicht nur junge Themen, ne? Hot Take. Das, was junge Menschen bewegt, bewegt auch erwachsene Menschen. Das Thema bezahlbarer Wohnraum, Klimaschutz, Zukunftsperspektiven, Wirtschaft, das ist ja jetzt nicht nur was junge Menschen bewegt. Und deshalb würde ich jetzt auch mal fragen wollen, haben Parteien überhaupt ein aufrichtiges Interesse daran, diese Minderheit junger Menschen zu adressieren? Weil zahlenmäßig sind das so wenige, und wir haben es gerade gesagt, es sind auch einfach so wenige aufgrund derer, die gar nicht wählen gehen dürfen, auch nicht, wenn sie 18 sind. Liebe Politik, liebe Parteien, also habt ihr überhaupt Bock, junge Menschen zu adressieren und sie auch wirklich ernst zu nehmen? Und da würde ich jetzt auch mal fragen, wir müssen davon ausgehen, dass die CDU, also dass die CDU die neue Regierung anführt, mit wem auch immer, gibt ja wenige Optionen. Wer macht eigentlich in der CDU Jugend- oder gar Generationenpolitik? Also mir fällt niemand ein. Mir fiel auch in den vergangenen 4 Jahren niemand ein. Wer wird insgesamt im neuen Bundestag Jugendpolitik machen? Ich freue mich sehr, dass Denise Lob von den Grünen wieder drin ist, aber Emilia Fester ist raus. Emilia Fester war diejenige, die immer, immer wieder das Thema Kinder- und Jugendpolitik gesetzt hat, als Vorsitzende der Kinderkommission. Die ist leider nicht mehr dabei. Von der SPD hat Anna-Maria Trasnea es nicht in den Bundestag geschafft, die als Kandidatin in Berlin wirklich ein tolles jugendpolitisches Profil hatte. Die ist nicht drin. Also ich glaube, wir müssen dranbleiben, ja. Wir müssen viel Überzeugungsarbeit leisten. Und in erster Linie, auch wenn es uns vielleicht gerade nach den vergangenen Wochen aus der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit schwerfällt, wir müssen auf die CDU-CSU zugehen. Wir müssen deutlich machen, dass sie auf vielen Ebenen davon profitieren können, demokratisch, demografisch, wirtschaftlich, wenn sie junge Menschen adressieren.
Bevor wir gleich noch sagen, was denn jetzt eigentlich passiert und wie dann jetzt so die nächsten Termine sind, was die Parteien so machen, bietet sich ein kurzer Blick im Vergleich auf die U18-Wahl an. Und da ist es spannend, dass die Ergebnisse mit den tatsächlichen Wahlergebnissen jetzt gar nicht so unterschiedlich sind. Das Einzige ist, dass die SPD und die AfD ihre Plätze getauscht haben. Also während die SPD bei der U18-Wahl noch auf Platz 2 war, ist sie jetzt auf Platz 4 und die AfD hat den zweiten Platz bei den 18 oder bei den jungen Menschen eingenommen. Die Gemeinsamkeit ist, dass die Linke auf dem ersten Platz ist. Also man sieht, die U18-Wahl, auch wenn sie nicht repräsentativ ist, gibt schon ein Stimmungsbild, was ziemlich mit dem hinkommt, was dann auch am Ende dabei steht. Und deswegen nochmal, U18-Wahl ist wirklich cool. Wie geht's denn jetzt weiter, Anna?
Ja, jetzt reden erstmal alle mit allen oder auch nicht. Heute Montag treffen sich die Parteivorstände. Morgen Dienstag treffen sich die alten und die neuen Fraktionen und machen so eine Art Staffelstabübergabe. Es ist ja jetzt auch so, jetzt müssen ganz schnell all die, die jetzt in den Bundestag gewählt worden sind, müssen jetzt ganz schnell nach Berlin fahren. Weil es gibt sowas wie, ihr kennt es von der Uni, vielleicht so eine Ersti-Woche. Da werden die neuen Bundestagsabgeordneten, die zum ersten Mal einziehen, so richtig eingeführt von der Bundestagsverwaltung. Da kriegen sie ihre Hausausweise, da kriegen sie vielleicht schon ihr Büro. Also so richtig Ersti-Woche jetzt im Bundestag. Und übrigens muss spätestens in einem Monat, am 25.03., die konstituierende Sitzung des Bundestages stattfinden. Also, wir haben jetzt etwa 4 Wochen Zeit, bis der Bundestag sich dann auch wirklich konstituiert. Eine Regierung gebildet werden muss erst später. Aber jetzt sind ganz spannende Wochen, wo sich auch erstmal der Deutsche Bundestag so ein bisschen auf der einen Seite organisiert, aber auf der anderen Seite eben auch Verhandlungen geführt werden, wer mit wem denn eine Regierung bilden kann. Und deshalb, ich habe das vorhin schon gesagt, liebe Grüße an alle, die jetzt glauben, sie müssen Papiere an die Bundestagsbüros schreiben, am Platz der Republik 1. Ihr dürft jetzt auch ein paar Tage verschnaufen. Ich meine das wirklich ernst. Ich mache Lobbyarbeit in Berlin im Hauptberuf. Man darf jetzt auch mal 2, 3 Tage so ein bisschen verschnaufen. Das waren ein paar krasse Wochen und ich möchte euch wirklich von Herzen dazu einladen. Trefft euch mit Freunden, mit denen ihr euch schon lange nicht mehr getroffen habt. Trinkt einen Tee, redet über das, was da alles passiert ist. Aber lasst euch jetzt nicht jugendpolitisch davon irgendwie durch die Gegend treiben. Beobachten ist gut, aber eure Agency ist gerade, oder die Handlungsmöglichkeiten sind jetzt erstmal die kommenden Tage nicht die höchsten. Also seid gut zu euch. Seid ganz, ganz gut zu euch.
Unsere Agency ist jetzt die Schlusskurve, in die wir natürlich auch in dieser Sonderfolge einbiegen. Es ist ja nur eine Woche bis zur nächsten Folge, ist ja ganz, ganz ungewohnt. Anna, was passiert denn bei dir in der nächsten Woche?
Aha, nicht viel. Also, ich mache weiterhin Urlaub. Bei mir ist es jetzt auch gleich 10 Uhr morgens. Ich mache mir jetzt gleich einen Kaffee und hole den Hund gleich wieder rein. Ich hänge mit Freunden hier rum. Ich freue mich, ich mache eine astronomische Tour, weil es hier in der Atacama-Wüste weltweit die tollsten astronomischen Observatorien gibt. Und allein wenn man hier draußen steht, sieht man die Milchstraße, weil es einfach keine Lichtverschmutzung gibt und Das tut mir jetzt und meiner Seele gerade ganz gut. Von dort aus geht es jetzt weiter, aber auch in ein paar Tagen über die Grenze nach Bolivien, über die Anden. Die Grenze liegt auf 3660 Metern. Ich bin voller Vorfreude, ich liebe es, in den Anden unterwegs zu sein. Und dann bin ich an dem Ort, an dem ich vor über 20 Jahren meinen Freiwilligendienst gemacht habe. Also auch da gibt es eine jugendpolitische Kontinuität. Und von dort aus melde ich mich dann für die nächste Folge.
Ja, Lichtverschmutzung ist in Essen natürlich schon irgendwie so ein bisschen vorhanden. Wenn ich
Na,
hier
ja,
aus dem
bisschen.
Fenster gucke, da wird nicht nur das Licht verschmutzt und es ist trotzdem natürlich nicht vergleichbar. Es ist immer noch die schönste Stadt, die es ja gibt. Es ist nur eine Woche bis zur nächsten Folge, deswegen passiert auch gar nicht so viel. Ich besuche meine Schwester in Hamburg, verbinde das mit einem Workshop mit der Jungen Nordkirche oder eher andersrum. Ich verbinde den Besuch bei der Schwester mit dem Workshop. Und freue mich über einen freien Tag. Und ich treffe am Dienstag in Duisburg, wenn ihr diese Folge hört, spannende Menschen. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, was da so passiert. Und ich freue mich natürlich auf unsere nächste Folge, Anna. Die kommt am 3.3. Das ist der nächste Montag. Ist das richtig? Ja, es ist der 3.3. Der 3. März. Auch da wieder mit einem spannenden Thema. Folgt uns auf Instagram, liked unsere Folgen. Danke, dass ihr dabei wart, euch mit dem Thema Wahl hier heute auch nochmal beschäftigt habt. Und Anna hat eben gesagt, seid gut zu euch, macht was Schönes und kommt gut durch die Woche. Bis dahin.
Adios, adios, nos vemos.
Tschüss.